Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, manchmal sehnt man sich nach Normalität. Wenn man in so einer Ausnahmesituation ist, und ich denke mal, Weihnachten zum Beispiel ist eine Ausnahmesituation. Ja, bei uns war so, alle Kinder und Enkel da, so viel ganz im Rohr, dass das Rohr ja, nicht mehr fassen konnte. Es war wunderschön, aber dann war es auch wieder gut, wie Normalität eingekehrt ist. Und so ähnlich ging es auch letztlich Maria und Josef. Nach dieser außerordentlichen Geburtsgeschichte, in der ja eigentlich nichts normal war, nicht im Haus das Kind geboren, nicht mit dem Beistand von 5 Freundinnen, Schwestern oder Nachbarinnen, in einem Stall, kein Kinderbett, keine Wiege, sondern eine Futterkrippe und kurz nach der Geburt, wo man eigentlich seine Ruhe haben möchte, kommen erst die Hirten und später auch noch die Weisen aus dem Morgenland. Es ist anstrengend, sowas kostet Kraft. Und ein paar Tage danach, dann soll es normal weitergehen. Und wir haben es ja gerade gehört in der Evangeliumslesung, was da normal sein sollte, eben sein sollte, aber nicht ganz so üblich war. Es hat noch eine kleine Vorgeschichte, das heißt nämlich in 2 Versen vor unserem Evangeliumstext, und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, im 2. Buch Mose, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und dann geht es weiter in dieser Begegnungsgeschichte mit dem alten Mann, mit Simeon, der mit seinem Spruch, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, nicht nur in die Kirchen, sondern auch in die Kunstgeschichte eingegangen ist. Und dieser Gang nach Jerusalem, diese Darstellung des Herrn, das war so ein Schritt in die Normalität. Für Maria und Josef war das Ganze wohl Stress. Und jetzt ist es hilfreich und gut, wenn man sich an das halten kann, was althergebracht ist, was die Norm ist, was das Gesetz Gottes vorschreibt. Man hat im Hinterkopf, das erste Männliche, das den Mutterschoß durchbricht, das hat im ganzen Orient ja auch eine besondere Bedeutung. Erinnern wir uns an Abraham, der, bevor er von Gott zum Auszug aus seiner Heimat aufgefordert wurde, ja die Kultur seines Umfelds mitgenommen hatte. Und auch dort gab es eine Regel, dass das Erste, was den Mutterschoß durchbricht, Gott geopfert werden soll. Die Geschichte von der Fastopferung Isaaks, die klingt ja da noch im Hinterkopf, wenn so ein Satz fällt. Und gleichzeitig diese ungeheure Menschenfreundlichkeit im Vergleich zur früheren Geschichte, dass zwar ein Opfer eingefordert wird, dass man Gott dieses Kind übereignet, aber das Opfer selber sind 2 Turteltäubchen, um die es einem vielleicht auch leid tut, aber keine Menschenopfer. Gleichzeitig ist dieses Gott, die männliche Erstgeburt zu überantworten, nicht nur eine Geschichte, die irgendwo im Orient und im alten Israel Wirklichkeit war, sondern das ging besonders so im katholischen Bereich durchaus weiter, dass nämlich in vielen Familien es üblich war, dass der erstgeborene Sohn nicht als Erbe alles bekommen sollte, sondern dass der in den Dienst der Kirche treten musste oder ins Kloster. Na, man hat sich ja davon was versprochen, ne? Man schenkt dem lieben Gott etwas und erhofft sich, dass er ordentlich was zurückschenkt. Inwieweit es Sinn macht, sei dahingestellt. Aber für Maria und Josef war dieses Anknüpfen an diesen Brauch die Rückkehr ins Normale. Weil so das Außergewöhnliche muss man ja erst verkraften. Und sie kommen da in den Tempel, um die üblichen Rituale zu vollziehen, ihre Turteltäubchen zum Opfer abzugeben und begegnen dort dem Simeon. Ein besonderer Mensch. Einer, der die innere Ruhe, die innere Stärke und die äußeren Umstände hatte, um sein Leben Gott zu widmen. Er war fromm und gottesfürchtig, heißt es. Und er war jemand mit Blick nach vorn und voller Hoffnung. Er wartete auf den Trost Israels. Es war damals so, dass manch einer sich ganz bewusst zurückgezogen hat ins Umfeld des Tempels, um ein bisschen die Augen verschließen zu können vor der Wirklichkeit eines Landes, das erobert und besetzt ist. Und sich an die Instanz zu wenden, die helfen kann, die über alle menschliche Macht hinausgeht. Und so lebte er mehr oder minder im Umfeld des Tempels, war fromm und gottesfürchtig und blickte eigentlich täglich hin, wo bleibt derjenige, den Gott in den Prophezeiungen von Micha und Jesaja so deutlich angekündigt hat. Wo bleibt der Gottheld? Wo bleibt der Friedefürst? Wo bleibt das Reis, das aus dem Stamme Isais herauswachsen soll? Und er trägt eine Prophezeiung mit sich, die auf der einen Seite tröstlich und auf der anderen Seite auch bedrohlich ist. Du wirst den Tod nicht sehen, bis du den Tröster Israels, den Heiland, gesehen hast. Auf der einen Seite sozusagen aufgrund der äußeren Umstände eine Garantie für ein außergewöhnlich langes Leben. Auf der anderen Seite aber auch die Bedrohung. Schlagartig, wenn dieser Heiland kommt, ist auch mein Leben verwirkt. Aber auch wieder verheißungsvoll. Solange ich lebe, wird dieses ganze Elend, das unser Land erreicht hat, ein Ende finden und ich werde sozusagen die Befreiung Israels erleben. So wird es in Simeons Kopf wohl vorgegangen sein. Und in der Wirklichkeit spielt, wie so in manchen Geschichten Gottes mit den Menschen, so eine leichte Ironie Gottes mit. Du wirst denjenigen sehen, der die Freiheit bringt. Du wirst denjenigen sehen, den Gott auserkoren hat. Aber du wirst ihn in einem Zustand sehen, wo seine Macht oder seine Vollmacht in keiner Weise sichtbar ist. Du wirst ihn als kleines, nur wenige Tage altes Baby sehen, den Christus des Herrn. Was mag er sich gedacht haben? Er singt mehr oder minder, beziehungsweise das, was er sagt, ist später vielfach besungen worden. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Ergebnis dessen, was er sich erträumt, dass eine gerechte Wirklichkeit, in der Gott ausschließlich im Regiment sitzt und nicht irgendein römischer Kaiser, das erlebt er nicht mehr. Aber das macht ihm auch keine Angst, sondern er sieht in diesem kleinen Kind diesen Funken Hoffnung, den wir Menschen brauchen, um unseren Weg nach vorne nicht nur betrachten, sondern auch gehen zu können. Und er schließt damit auch ein Stück weit ab. Es wird ja nicht berichtet, dass Simeon kurze Zeit drauf gestorben sei. Nein, aber es kehrt in ihn eine große Friedlichkeit, eine Zufriedenheit, ein Stück Erfüllung ein. Und er sieht in diesem Kind gleich mehr. Eben nicht nur den Heiland des Herrn, so wie es ihm prophezeit worden war, sondern er sieht in diesem kleinen Kind ein Licht aufleuchten. Und er beschreibt ja auch, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Du hast diesen Heiland, so spricht der Gott an, zu uns in Israel geschickt, aber eben nicht nur für uns, sondern drüber hinaus. Der alte Simeon, er sieht etwas, was sich zum damaligen Zeitpunkt kein Mensch in Israel hat träumen lassen, dass diese Verheißung eine Verheißung für die ganze Welt sein kann. Und wie geht's Maria und Josef dabei? Ein Satz. Sie wunderten sich. Na gut. Wer wundert sich nicht ab und zu über seine Kinder? Mal im Positiven, mal mit Stirnrunzeln. Aber wenn ich so mir das vorstelle, die beiden, die gerade diesen Brauch erfüllen wollen, die das Normale suchen, spüren, dass ihrem kleinen Kind eine gewaltige Last aufgelegt wird von diesem Simeon. Ich gestehe ehrlich, ich hätte mich mehr als gewundert. Ich hätte mir vielleicht an den Kopf gegriffen und gesagt, meinst du das wirklich? Ich hätte mich vielleicht sogar schützend vor dieses kleine Kind gestellt und gesagt, lasst ihm das nicht auf. Er soll eine glückliche Kindheit haben und ein erfülltes Leben. Er soll nicht so viel Lasten tragen, wie die, die du gerade angesprochen hast. Mich wundert schon, dass weder Josef und noch Maria dem Simeon da widersprechen, sondern sich nur wundern. Und was er dann sagt, das zerstört eigentlich fast all die Lieblichkeit des Weihnachtsfestes, die unserer Seele ja auch so gut tut. Kein Lied ist stimmungsvoller als ein Weihnachtslied und keine Szene geht mehr zu Herzen als die Szene in der Krippe. Da geht ja unser Herz auf. Und dann kommt Simeon und sagt, nachdem er die drei segnet, zu Maria, siehe, dieser wird gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Er blickt nach vorne in die Geschichte. Er sieht voraus, wie viel eigentlich in der gewohnten alten Struktur des Volkes Israel zerstört wird und Neues rauswächst. Und wie das dann über diese engen Grenzen der ersten Erwählung hinausgeht in die ganze Welt. Wie er auch wie Jesus, wenn er groß wird, Widerspruch ernten wird, wie er verfolgt wird. All das sieht Simeon und dann sagt er das mit dem Schwert, das durch das Herz Mariens dringen soll. Das ist genau das, was man als junge Mutter hören will. Und das war jetzt ironisch oder vielleicht sogar sarkastisch. Wenn man da schon jemandem begegnet, der das zweite oder dritte Gesicht hat, mit dem der Heilige Geist ist, der den Willen Gottes verkünden kann. Und man kommt mit seinem Kind dorthin, dann wünscht man sich doch, dass der gute Perspektiven, gute Prognosen, gute Wünsche mitgibt und nicht von einem Schwert spricht, das ins Herz dringt. Wir wissen es ja, Simeon hatte recht. Ein Schwert hat irgendwann das Mutterherz Mariens zerrissen, spätestens als sie ihren Sohn am Kreuz sterben sah. Da holt uns die Wirklichkeit wieder ein. An einem solchen Tag wie heute, noch mitten in der Weihnachtszeit, da blinkt schon wieder der Karfreitag herüber. Direkt in den Stall des kleinen Kindes. Vielleicht ist diese Geschichte übrigens von Simeon ein Hintergrund dafür, dass es in vielen Bildern, die die Weihnachtsgeschichte im Lauf der Kunstgeschichte dargestellt haben, immer wieder und manchmal mehr oder weniger deutlich diesen Hinweis auf das Geschehen am Kreuz gibt. Oder der Satz, der Baum, aus dem die Krippe geschnitzt wurde, ist der gleiche, aus dem später das Kreuz Jesu gezimmert wurde. Aber so ist es. So geht's Maria und Josef. In ihrer Sehnsucht nach dem normalen Weg dessen, was jeder, der im Volk Israel beheimatet ist und in der Nähe des Tempels, zumindest der greifbaren Nähe, sich aufhält, dass er einen Brauch erfüllt, wird durchkreuzt durch Simeon. Dessen Leben erfüllt sich. Und gleichzeitig legt er unendlich viel Verantwortung in das Leben des kleinen Kindes hinein. Und was machen Maria und Josef? Vielleicht genau das Richtige. Sie machen es wie alle Eltern. Sie nehmen es, wie es kommt. Sie ziehen ihr Kind groß, begleiten ihn, soweit es geht, auf dem Weg und nehmen hin, was mit ihm geschieht. Vielleicht sind die beiden gerade an diesem Punkt nochmal ein ganz besonderes Stück Vorbild. Das, was Gott im Leben für einen bereit hat, auch wenn man sich manchmal wundert, mit vollen Händen annehmen. Simeon hat bestimmt nicht gewusst, was er damit anrichtet, aber er hat zumindest angerichtet, dass an einem Sonntag wie diesem sich eine ganze Menge Predigerinnen und Prediger Gedanken drüber machen, was er denn eigentlich wollte. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.